Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wie werden finanzielle Restrukturierungen erfolgreich verhandelt? Darüber wollen wir heute sprechen und ich glaube, das Thema ist aktuell wie nie. Immer mehr Unternehmen werden Sanierungsfälle und am Ende geht es immer um die Frage, wer noch Geld zur Verfügung stellt. Ich glaube, die Verhandlung einer finanziellen Restrukturierung, das darf man sagen, ist absolute Königsdisziplin und darum wollen wir uns heute einmal ausführlich damit beschäftigen. Dafür habe ich zwei Gesprächspartner eingeladen, über die ich mich sehr freue und die ich euch natürlich auch gern kurz vorstelle. Ich beginne, auch das ist selbstverständlich, mit der Dame. Beatrix Senzler ist 2007 bei der DZ Bank ins Berufsleben eingestiegen, ja, und im Haus bis heute treu geblieben. Die ersten 10 Jahre hat sie sich mit RBO-Finanzierung, Trade Finance, Asset-Backed-Strukturen beschäftigt, und zwar auf der Risikoseite als Credit Analyst. In dieser Funktion ist sie dann auch in Berührung mit Special Situations gekommen und seit Anfang letzten Jahres leitet sie die Restrukturierung Structured Finance bei der DZ Bank. Herzlich willkommen in der Runde, Beatrix.
Dankeschön.
Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und ich freue mich natürlich auch über meinen Co-Gastgeber. Ein, ja, darf ich glaube ich sagen, noch erfahrenerer Sanierer, Dr. Gerhard Osenberg, hat das Handwerk schon 1989 bei Roland Berger gelernt. Danach hatte er einige Positionen in namhaften Konzernen wie Bosch, Quelle, Dückerhoff inne, dann einen Automobilzulieferer saniert, anschließend sogar einen erworben, den auch restrukturiert und verkauft. Und seit 10 Jahren ist er nun in unterschiedlichsten Unternehmen als CRO tätig. Schön, dass du mit dabei bist, Gerhard.
Ja, hallo Bastian, hallo Beatrix, freut mich.
Gerhard, du sanierst seit, muss ich gerade mal rechnen, 37 Jahren, hoppala. Was reizt dich so daran?
Ja, vielleicht sind es ein paar weniger Jahre, aber doch letztendlich in Richtung 30. Ich finde das Sanieren sehr interessant, weil es eine hohe Entscheidungsgeschwindigkeit und das Bedürfnis zu schnellen Entscheidungen gibt, weil die Aufgabenstellungen komplex sind, weil ich mehrere Parteien an Bord habe und es einfach bedeutend ist für die Firma und für die Bank oder Banken, die Finanzierer, dass da ein gutes Ergebnis rauskommt, weil beide letztendlich die gleichen Interessen haben und die Aufgabenstellungen sind, weil ich im Maschinenbau- und Automotive-Bereich primär unterwegs sind, auch sehr international, was die Sache auch charmant macht letztendlich. Mhm. Also hohe Geschwindigkeit und große Wirkung und eine gewisse Nähe zu schnellen Entscheidungen, die zu positiven Ergebnissen führen.
Na, ob die Interessen wirklich immer die gleichen sind, das wollen wir, glaube ich, gleich mal so ein bisschen rausarbeiten. Beatrix, du hast den größten Teil deiner Karriere nicht saniert. Was fasziniert dich heute daran? Oder tut es das gar nicht?
Es fasziniert mich sehr, weil ich tatsächlich viele Fähigkeiten, die ich vorher erworben habe, einfach auch gleichzeitig einbringen kann. Ich mag auch die hohe Entscheidungsgeschwindigkeit, das Verständnis, dass es besser ist, eine Entscheidung zu treffen als keine. Also somit auch keine Angst vor falschen Entscheidungen da ist und man auch wirklich was bewirken kann. Man sieht direkt das Ergebnis. Und die Restrukturierungs-Community, die ist klein, aber sind wirklich tolle Leute und es macht Spaß, die Leute auch immer wieder zu treffen und mit ihnen auf Situationen zu arbeiten. Mm. Erlebe ich so in anderen Feldern nicht.
Okay, klein ist ein gutes Stichwort. Ist sie für das, was da aktuell auf uns zukommt, vielleicht auch zu klein? Oder haben wir wirklich genügend erfahrene Leute in den Banken, auf der CRO-Seite, auf der Beratungsseite und an den verschiedenen anderen Stellen, wo Know-how vermutlich unabdingbar ist für eine gute Restrukturierung?
Also es ist sicher richtig, dass in den recht erfolgreichen Jahren sich da einfach die Banken schlanker aufgestellt haben, auch Die Berater haben das gemacht, aber ich bemerke auch seit 2-3 Jahren da einen deutlichen Gegentrend. Man versucht, junge Leute dafür zu begeistern, geht auch direkt an die Universitäten und macht Werbung für diese wirklich tolle Aufgabe und bringt das Ganze überhaupt mal aufs Tablett und zeigt das eben auch auf die Bühne. Und ich merke auch, dass mehr Leute da eingestellt werden, dass man dem versucht, entgegenzuwirken. Man macht sich große Gedanken, wie man in der CAU-Ausbildung nach vorne kommen kann. Also ich erlebe da ein klares Umdenken.
Okay, das klingt ja erstmal ganz gut. Gerhard, du beobachtest das nun schon ziemlich lange. Finanzielle Verständigung zu finden ist nie einfach, aber ist es heute noch schwieriger, als das zu anderen Zeiten deiner Tätigkeit mal war?
Es gibt die ein oder andere Aussage, die sagt, so schlimm war es noch nie oder so anspruchsvoll und Distressed Debt gab es auch noch nie. Das ist ja nicht richtig, denn wir hatten 2006, 7, 8, 9, wo ich selber Unternehmer war und auch meine eigene Firma restrukturieren musste, die Situation schon mal. Und es gab ja auch schon 1998 Finanzkrisen, 2001 die Internetkrise. Also die Situationen gab es schon. Vielleicht sind sie von den Möglichkeiten, Lösungen zu finden für die deutschen Unternehmen eingeschränkter oder schwieriger geworden, weil eben neue Absatzmärkte, die nach der Finanzkrise 2006, 7, 8 kamen, nicht mehr so zur Verfügung stehen wie USA oder China, weil sie besetzt sind oder sehr teuer nur bewirtschaftet werden können. Und die Situation auf Seiten der Finanzierer ist breiter geworden, aber auch mit dem klassischen Instrument der Banken, wo ja viele Zulieferer herkommen, sehr viel anspruchsvoller. Regulatorik, die ganzen Erfahrungen, die dann umgesetzt wurden, EBA, also die Europäische Bankenagentur, Banking Agency und die BaFin-Themen haben dazu geführt, dass die Zusammenarbeit Unternehmen zu Banken sehr viel anspruchsvoller geworden ist. Aus meiner Sicht, der ich selber auch große Pools auch geleitet habe und mit vielen Banken zusammengearbeitet habe, die Unternehmen müssen sich darauf einstellen und zwar proaktiv und nicht den Themen hinterherlaufen, sondern vorbereitet sein. Und das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt, der sehr viel anspruchsvoller geworden ist heutzutage.
Und das ist ein Thema, was ich natürlich gerne an die Bankerin weitergebe. Beatrix, du hast gesagt, also von den reinen personellen Kapazitäten, da baut ihr auf und findet auch Interesse im Markt. Aber das andere Thema, was Gerhard angesprochen hat, das Regulierungsthema, also ich nenne das mal das Korsett, das ist natürlich schon deutlich enger geworden. So, was bedeutet das für eure Arbeit und wie viel Spielraum hat denn jemand wie du eigentlich in der Restrukturierung?
Nun, es ist tatsächlich so, dass die Aufsicht uns da eigentlich ein klares Drehbuch vorgibt, welche Punkte abgearbeitet werden müssen. Dadurch ist ein recht geringer Spielraum da, da ist auch wenig Raum für Interpretation. Das ist ja auch ein Prozess, der ständig nachgearbeitet wird, noch verfeinert wird. Der Spielraum wird geringer und tatsächlich ist es mittlerweile eher technischer Natur. Nicht mehr so diese Historie auch mit dem Kunden, vertraue ich dem oder nicht. Das sind tatsächlich Dinge, die deutlich weniger ins Gewicht fallen dürfen, weil wir die Dinge sehr technisch betrachten müssen.
Welche Rolle spielt denn dann der Mensch? Also kann ich dann nicht auch mit einer KI restrukturieren?
Ich habe es noch nicht probiert, aber ich würde sagen, nein. Nein, tatsächlich. Also dieser persönliche Eindruck, den man sich verschafft und auch dieses Verständnis, ist es am Ende auch ein Gefühl, vertraue ich dieser Person, diesen Prozess im Unternehmen erfolgreich umzusetzen, das ist natürlich noch da. Aber unter welchen Prämissen, unter welchen Rahmenbedingungen, da gibt mir sehr viel die Regulatorik vor. Aber dieses Digitale, glaube ich dran, dass das eine Erfolgsgeschichte werden kann oder nicht, das liegt natürlich nach wie vor noch in menschlichen Ermessen.
Was bedeutet das für den Unternehmer, Gerhard, der in diese Situation gerät, der vermutlich gewohnt ist, auf der anderen Seite des Tisches Leute sitzen zu haben, die auch mal andere Entscheidungen treffen können, die er vielleicht überzeugen kann, mit denen er über Preisverhandlungen in eine bestimmte Richtung kommt, was auch immer. So. Und nun hat er da plötzlich eher eine Institution gegenüber, die in klaren Regeln gefangen ist. Wie groß ist das Verständnis des Unternehmers für die Gegenseite, gerade auch für die Zwänge der Gegenseite?
Ja, der Unternehmer kennt die Situation von den Verhandlungen, wenn er im Automotive-Bereich ist, wenn er mit VW verhandelt oder Mercedes in den großen. Da ist eine große Organisation, relativ professionell, aber es ist berechenbar. Die Input-Output-Relation ist relativ transparent. Man kennt den Preis und Mengen und so weiter. Bei der Bank ist es intransparenter. Wenn er selber verhandelt oder seinen CFO vorschickt, sollten alle Beteiligten letztendlich sich genau darauf einstellen, welche Art von Haus sie gegenüber haben, weil es ihnen nicht transparent ist, dass es Unterschiede zwischen Geschäftsbanken, zwischen Volksbanken, Sparkassen gibt oder Private Equity oder Private Debt. Und dieses sich darauf einstellen, auf das Gespräch und die Vorgaben, die dann von der anderen Seite kommen, das ist ein Punkt, der quasi neu ist und der ihn fordert, den Unternehmer, weil er nicht sozusagen auf die Freundschaft und die 20 Jahre Hausbankenbeziehung vertrauen kann, sondern ein neues Spiel hat. Das Ganze wird enorm versachlicht und sozusagen aus der menschlichen Sphäre rausgezogen. Und viele Unternehmer sind noch nicht angekommen in der Realität, obwohl der Finanzierungsmarkt breiter geworden ist, dass da eine klare Input kommen muss, um ernst genommen zu werden von den Banken und den Finanzierern. Nämlich das richtige Reporting, das Pünktliche, die Professionalität, die Begründungen, die Gegenmaßnahmen, die gezeigt werden müssen. Das ist also eine lange Antwort auf eine recht komplexe Frage aus meiner Sicht. Und da braucht es mehr Professionalität von Seite der Unternehmen, in solche Gespräche reinzugehen und das richtig zu proben, auch vorher mal die potenziellen Fragen durchzugehen. Es wäre extrem hilfreich.
Ja. Okay, also da sprechen wir gern gleich nochmal drüber, was die Werkzeuge sozusagen sein können. Aber ich möchte nochmal einen Punkt von dir aufgreifen. Also du hast gesagt, versachlicht. Auf der Seite der Bank, das ist ja erstmal was Positives. Intransparenter als Verhandlungspartner ist erstmal nicht positiv. Beatrix, kannst du das nachvollziehen, diese Einschätzung? Und muss das so sein? Oder können Banken da in ihrem eigenen Kommunikationsverhalten vielleicht auch noch besser werden?
Ja, ich kann das nachvollziehen, weil man natürlich mit dem Unternehmen über die Gründe spricht, die im Unternehmen liegen und auch in der Kreditbeziehung. Diese aufsichtsrechtlichen Themen, die sind bei uns intern, die sind ja weit weg vom Kunden. Und ich kann verstehen, dass das sehr fremd ist und man auch immer spürt, da gibt es etwas, was man nicht greifen kann. Und ich glaube, es liegt auch an uns tatsächlich von der Bankenseite, das ein bisschen auch transparent zu machen, welche Zwänge wir da haben, was da die Sorgen sind. Es ist nicht ganz einfach, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Wenn so eine Situation ansteht, prasselt wirklich viel auch auf die Unternehmen ein. Und da ist vielleicht dann auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, mit meinen im Prinzip Themen und Restriktionen dann als erstes zu kommen. Da sollte es ja auch erstmal ums Unternehmen gehen. Aber tatsächlich im Prozess muss man da schon auch mit offenem Visier unterwegs sein und auch das Verständnis schaffen. Sonst wird es auch schwer, Lösungen zu finden, wenn man nicht versteht, was jeweils die andere Partei am Tisch bewegt.
Wie viel hat das dann vielleicht auch wieder mit den Personen in den Banken zu tun? Also welche Persönlichkeit muss man sein? Da ist ja relativ viel verlangt. Man braucht eine gewisse Härte, man braucht eine gewisse Analysefähigkeit, man braucht offensichtlich aber auch eine gewisse Empathie, damit die Fronten nicht zu sehr verhärten.
Also definitiv braucht es eine gewisse Freude und Routine am Umgang mit Menschen und auch die Fähigkeit, sich darauf einzulassen. Und ich finde es ganz wichtig, zuzuhören. Weil auch wenn es für mich immer das gleiche Drehbuch ist, ist es natürlich für den Menschen auf der anderen Seite, den Unternehmer, Geschäftsführer, etwas Neues. Und wie gesagt, er ist in einer Drucksituation, das ist nicht einfach, auf den prasselt viel ein. Und man sollte schon immer in der Lage sein, sich auch in den hineinzuversetzen und auch ein gewisses Verständnis dafür aufzubringen.
Was passiert denn in dem Unternehmer, Gerhard? Du hast ja nun da viele erlebt, warst selber auch mal einer, hast eine eigene Restrukturierung gemacht. Was treibt den Unternehmer in den Sanierungsverhandlungen wirklich?
Ja, es ist schon existenziell. Diese Frage, ob ich einen Kredit bekomme, je nachdem, wie meine Exposition ist, habe ich mehrere Banken, habe ich einen Pool, ist es bilateral, ist es existenziell. Da steckt dann mein gesamtes Geld drin, vielleicht noch meine Söhne, Töchter, die dann folgen sollen. Die Rente, die ganzen Lebensversicherungsthemen und so weiter. Die Thematik, die muss eigentlich vorbereitet sein, dass er auf alle Fragen, die sachlich wirken und weg vom Persönlichen, dass die gut beantwortet werden können. Und ich möchte nochmal aufgreifen, was die Beatrix gerade gesagt hat. die Ratingkriterien und dieses Eskalation von normal in intensiv und intensiv in Workout oder Abwicklung, das ist nicht transparent. Und es gibt im Backoffice-Bereich die Kreditanalysten, die ja persönlich nicht bekannt sind dem Unternehmer. Und wenn ich dann einer konstruktiven Dame gegenüber sitze oder einem Herrn und ich weiß, im Hintergrund läuft eigentlich, laufen die Fäden und gibt's die Bedenkenträger oder ein Gremium, was auch weit weg ist von mir, das macht die Sache eben so intransparent und die persönliche Seite wird dann quasi zur Seite gewischt. Ich selber komme in meinem Herzblut rein und stehe für das Unternehmen, bin in der Region bekannt und die Bank, die sagt, das ist ein Fall von mehreren, vielleicht von 30, 40, 50, entscheidet natürlich nach ihren Regeln. Und vielleicht wäre es jetzt noch ganz wichtig zu sagen, wenn ich selber als Unternehmer Geld verleihe, würde ich wahrscheinlich genauso handeln wie die Bank. Ich möchte wissen, was mit dem Geld passiert, wann die Rückzahlung kommt. Und das, diese, versetze ich in die Lage der Bank, dieser Schritt ist für viele Unternehmer sehr anspruchsvoll. Obwohl es eigentlich sehr klar ist, dass sie eine Gegenseite das Geld zurückhaben möchte. Mhm. Aber wie sie gerade sagte, es prasselt wahnsinnig viel auf den Unternehmer ein. Eigentlich möchte er mit Kunden reden, neue Geschäfte machen, muss seine Strukturen hinbekommen, Standorte optimieren. Und dann kommt die Sache mit den Banken, ist irgendwie oft, ja, nicht so auf dem Radarschirm. 10% seiner Kapazität vielleicht. Mhm. Das macht die Sache schon. Das sind viele Bälle in der Luft, die man jonglieren muss.
Ich finde den Punkt spannend mit dem anonymen Kreditanalysten. Beatrix, du warst ja nun selber auch sehr lange als Kreditanalystin tätig. Es gibt ja Banken, die ihre Kreditanalysten durchaus auch direkt mit den Firmenkunden zusammenbringen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es bei der DZ Bank geregelt ist, aber was ist denn aus deiner Sicht sinnvoll?
Bei uns gibt es beide Wege tatsächlich. Es kommt ein bisschen auch auf das Produktfeld an. Wie intensiv ist da eben auch die Betreuung und was braucht eben auch der Analyst, wenn er sagt, er braucht einfach auch mal den Vororttermin, möchte sich das anschauen, um das Geschäftsmodell zu verstehen, ist er natürlich auch mit draußen. Nichtsdestotrotz ist er natürlich ein Stückchen weiter weg und bearbeitet das Ganze deutlich versachlichter. Das ist schon richtig. Und ich glaube, wir brauchen aber auch beides. Wir brauchen einen sachlichen Blick auf die Dinge und gleichzeitig aber auch das Gefühl für den Menschen. Weil am Ende ist es ganz wichtig, einer lenkt das Unternehmen und traue ich dem zu, die richtigen, wichtigen Schritte anzugehen.
Wir haben den emotionalen und sehr stark involvierten Unternehmer eben schön beschrieben bekommen von Gerhard und der steht auch in unserem Fokus. Machen wir trotzdem nochmal einen kleinen Sidestep zu einer anderen Gruppe, nämlich die Finanzinvestoren, wo man ja vermuten könnte, dass da die deutlich nüchterneren und auch professionelleren Spieler mit am Tisch sitzen. Ist das in der Praxis so, Beatrix?
An dieser Stelle darf man sicher nicht unterschätzen, dass wir sehr viele, sehr gute Jahre hatten. Es gab also wenig Gelegenheit, hier Erfahrungswerte aufzubauen.
Das heißt, die Finanzinvestoren können nicht sanieren, weil sie das noch nie selber erfahren haben.
Wir probieren dann jetzt zusammen aus, ob sie das können. Nein, aber tatsächlich, da gab es einfach wenig, um Erfahrungswerte zu sammeln. Das merkt man natürlich. Und dementsprechend ist es manchmal auch neues Terrain, aber auch da kommt es eben drauf an, sind die Leute bereit, sich drauf einzulassen, diese Problemstellung anzunehmen. Und bei Finanzinvestoren ist natürlich hilfreich, dass sie sehr berechenbar sind, weil sie sehr zahlengetrieben sind. Sie verstehen auch den Punkt, dass es irgendwann einen Exit aus der Sanierungssituation geben muss, also dass man auf ein konkretes Ziel hinarbeitet. Das ist zum Beispiel sehr hilfreich, dass man da wieder einen recht ähnlichen Blick auf die Dinge hat. An anderer Stelle ist es natürlich auch etwas zugespitzter.
Kann ich mir vorstellen. Hast du, Gerhard, als CIO schon mal für einen Finanzinvestor gearbeitet?
Ja, ja, klar.
Wie hat sich das
unterschieden? Ich bin selber Senior Advisor bei einer börsennotierten Beteiligungsgesellschaft, hier seit 8 Jahren und 9 Jahren. Ich habe sowohl für PE gearbeitet als auch für Einzelinvestoren. Das, was Beatrix gerade sagte, ich glaube, der Markt teilt sich ja auch auf. Wir haben dann die Mutares und Echo und Equita und wie sie alle heißen, Aurelius. Also die sozusagen die schwierigen Aufgaben übernehmen und die eine eigene 50, 60, 70 Mann-Abteilung haben, um Einkauf, Produktion etc. zu professionalisieren, vor allen Dingen Reporting. Der Charme der frühen Jahre, wo es relativ wenig Restrukturierung gab, aber es gab ja immer in vielen Branchen Problemfälle. Das sollte man ja auch noch bedenken. Es gab in der Modebranche auch schon vor Corona und so weiter und im Einzelhandel und bei einem bestimmten Automobilzulieferer und Maschinenbauern Sanierungsfälle. Da konnte aber das Private Equity Umfeld im Rahmen seiner Portfolio-Überlegung vielleicht das ein oder andere problematische Engagement verarbeiten, weil die anderen Dinge so gut liefen. Aber ich glaube, eine gewisse, nicht Demut, aber Respekt der Private Equity Leute vor den Unternehmen, die sie führen oder wo sie beteiligt sind. Und was die Auswahl der eigenen Mitarbeiter betrifft, ist sehr, sehr wichtig. Ich habe das mit einer Beteiligungsgesellschaft diskutiert. Es sollten eigentlich unbedingt professionelle und erfahrene Menschen mit in den Engagements sein, damit die Junior-Analysten zuarbeiten und Sparringspartner haben, um anspruchsvolle Situationen von Unternehmensseite auch professioneller begleiten zu können. Also da ist sicherlich mehr Seniorität interessant für die Zukunft. Auch in der Zusammenarbeit mit den Banken, weil PE ist ja nicht alleine in vielen Fällen unterwegs, sondern hat Banken. Und um da einfach ein reibungsfreieres, entspannteres Zusammenarbeiten zu bekommen, ist Seniorität da sicherlich sehr, sehr hilfreich. Und die ganze KI-Thematik wird natürlich auch dazu führen, dass es senioritätslastiger wahrscheinlich wird, weil die Analysen verkürzt werden, weil sie einfacher sind. Und dann gewinnt das Gewicht der Lebenserfahrung, Berufserfahrung eine größere Rolle aus meiner Sicht.
Das sieht man als Hörer jetzt nicht, aber ich sehe Beatrix eifrig nicken.
Das ist richtig.
Mhm. Wir haben eigentlich unseren Fokus auf den Banken und den CIOs und den Unternehmern. So, es gibt aber in jeder Restrukturierung ja immer auch noch eine ganze Reihe weiterer Stakeholder. Spielen die für euch, Beatrix, eine wesentliche Rolle und wen seht ihr da?
Absolut. Also die Finanzierungslandschaft ist ja deutlich heterogener geworden. Damit meine ich jetzt nicht nur natürlich, dass wir mehr Auslandsbanken haben, sondern auch einfach neue Finanzierungsprodukte, die man schneller oder langsamer auch aus einer Struktur rausziehen kann. Und das heißt, die Interessenslage ist nicht mehr ganz so konkurrent. Also wir haben die Warenkreditversicherer. Wir haben im Prinzip Bonds, Schuldscheindarlehen, Commercial Papers. Das sind einfach ganz neue Gruppen. Wir haben Pensionsversicherungen, wir haben andere Funds. Also die Landschaft ist recht groß. Förderbanken, also die Förderlandschaft in Deutschland ist ja auch sehr groß. Muss man sagen, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und das sind eben alles Parteien, die am Tisch sitzen, wo zwangsläufig, je heterogener die Struktur ist, die Interessenslage nicht mehr konkurrent ist.
Was bedeutet das denn für dich, Gerhard, wenn du auf der anderen Seite des Tisches sitzt, wenn es nicht einfach nur ein Bankenkonsortium gibt, aus dem dann vielleicht ein Bankenpool wird, sondern, und das hattest du ja vorhin auch schon zweimal angesprochen, eben eine breitere Finanzierungslandschaft mit deutlich mehr Spielern, die tatsächlich andere Interessen haben, einen anderen Blick, ehrlich gesagt auch schlicht andere Sicherheiten. Ja. Was macht das für eure Verhandlungsposition aus?
Ja, also der zentrale Punkt und der Charme einer Pool-Lösung ist ja die, dass es quasi gleichgerichtete Interessen gibt, weil es vorab eine Abstimmung, verschiedene Intercreditor Agreements und solche Möglichkeiten gibt, die Banken zumindest, die Finanzierer in eine Richtung zu bringen und einen Sprecher zu haben. Die Notwendigkeit oder die Thematik ist auch insofern wichtig für den Unternehmer, gleichgerichtete Interessen zumindest über eine Poolführung zu haben, weil er ja noch weitere Stakeholder hat. Er hat seine Mitarbeiter, er hat Gewerkschaften, Betriebsräte und er hat Standorte, er hat Kunden und Lieferanten, die alle, Warenkreditversicherer, die alle eine sehr, sehr große Rolle spielen. Also es ist ein breiter Strauß von Menschen, die an der Firma zerren und an der Restrukturierung sozusagen. Ein sehr prominentes Beispiel ist die Rolle der Gewerkschaften, Betriebsräte bei VW, die ja nun eigenständig quasi ihre eigene Agenda verfolgen. Zurück zu deiner Ausgangsfrage, was die Finanzierer betrifft. Wenn die Haltedauer, die Renditevorstellung, die Besicherung, die Persönlichkeit der Menschen dort sehr unterschiedlich ist, ist das schon wirklich eine sehr große Herausforderung. Und dafür gibt es ja Staruk unter bestimmten Bedingungen, die Gläubigergruppen einzuteilen und dann 75%-Lösung der Nennforderung und Nennwerte der Forderungen zu erreichen, ist ja auch letztendlich aus dieser Problematik heraus entstanden aus meiner Sicht, so wie ich die Genese der Staruk verstehe und wahrgenommen habe. Das ist ein Notnagel, um endlich Konsens und Entscheidungsfähigkeit zu bekommen, um diese anspruchsvollen Investoren, die möglicherweise blockieren, Holdout, um diese Blockierer zur Seite zu schieben und eine Lösung zu bekommen, weil es letztendlich ja doch das Interesse gibt, dass die Firma weiterlebt oder dass es zumindest ein Rückfluss auf Seiten der Banken möglich ist.
Hm. Wie guckt ihr denn da drauf, Beatrix? Mögt ihr als Bank das Staruk oder ist das nicht eher auch mal die Pistole auf der Brust?
Es war auf jeden Fall ein Instrument, was uns im Baukasten gefehlt hat. Es ist gut, dass es da ist. Es geht ja im Prinzip nicht darum, die Pistole auf die Brust zu setzen, sondern wenn es eine breite Unterstützung für eine Lösung gibt, im Prinzip dann nicht an Einzelnen zu scheitern, die vielleicht gar keine Sorge vor der Lösung haben, sondern einfach nur die Möglichkeit sehen, sich persönlich zu optimieren. Und deshalb ist es eine gute Sache, dass es dafür ein Instrument gibt und man dafür auch Lösungen finden muss. Und ich finde, 75% sind wirklich breite Unterstützung.
Mhm. Das stimmt, ja. Was ich immer mal höre, ist, dass Banken ein bisschen emotional werden, wenn ein Haus raus möchte, da auch einen gewissen Druck aufbaut, das dann vielleicht auch gelingt, ist im Grunde genommen dann eine sehr stimmige Gesamtlösung wäre, aber die Banken sich sehr schwer damit tun, ein Haus einfach so aus der Verantwortung zu lassen. Sind das Einzelgeschichten oder ist das tatsächlich so?
Wir schauen in diesen Situationen natürlich nicht nur auf die Einzelsituation, sondern welche Auswirkungen hat solch ein Vorgehen auch auf künftige Situationen. Und das ist schon wichtig im Sinne der, wir nennen das gerne Restrukturierungshygiene, das eben auch vorauszudenken, dass wir uns auch künftig, wir treffen uns alle immer wieder in dieser kleinen Community, im Prinzip auch wieder zusammensetzen können und auch da wieder Lösungen finden. Gewisse Themen sollten einfach nicht Schule machen und sich etablieren.
Mhm. Okay, also Gerhard, das ist, glaube ich, eine nachvollziehbare Vogelperspektive. Die Froschperspektive des konkreten Unternehmers, wo die Banken sich dann nicht einigen können aus Gründen der Sanierungshygiene, ist aber dann doch eine andere, ne?
Ja, es gibt einen Unberechnungs- oder einen Faktor der Unberechenbarkeit, wenn dann einer versucht, schadlos rauszukommen aus der ganzen Geschichte und einer Lösung, einer vielleicht auch im Haircut solchen Lösungen zu widersprechen und zu sagen, ich gehe nur dann raus, wenn ich hier komplett rückgezahlt werde und dann stimme ich zu. Da hat das Staruk sicherlich eine Lösung gefunden, wobei man ja auch sieht bei Warta und bei anderen, dass Staruk auch sehr problematisch aus Gesellschafterperspektive sein kann, nicht nur Gläubigerperspektive, die ja primär betroffen ist im Staruk. Der Unternehmer muss sich eigentlich fragen, warum hat das so weit kommen lassen, dass es diese großen Einflüsse der Banken und heterogenen Zielsetzungen gibt? Das ist auch eine Frage, wie steuere ich denn eigentlich meine Banken? Wie weit bin ich in der Defensive oder in der Offensive oder in der proaktiven versus Folgeposition? Und da würde ich als ehemaliger Unternehmer, der viele Unternehmer begleitet, ich bin auch in vielen Familiengesellschaften, auch größeren tätig, die müssen mehr diese Aktivität, die sie haben gegenüber den Kunden, auch in Richtung Banken, Investoren, Finanzierer bekommen. Starke CFOs, die nicht nur Rechnungswesen machen, sondern gewisse Controlling-Know-how haben, vor allem Finanzierer-Know-how. Dieses Wissen, wie geht man damit um? Welche Dinge sind berechtigt? Wie weit greife ich vorweg? Ab wann ist eben ein Beschluss entscheidungsreif? Das muss ich verstehen einfach, um den Stress auf der Gegenseite nicht aufkommen zu lassen, sondern stets eine positiv konstruktive Vorgehensweise zu ermöglichen. Also Professionalität. Nicht nur, indem ich bessere IT-Systeme habe und Führungsthemen, sondern in diesen ganzen externen Kontakten zu finanzieren. Und viele Unternehmer begeben sich aus der Not heraus in komplexe Finanzierersituationen mit heterogenen Interessen, ohne sich an die Konsequenzen oder ohne die Konsequenzen zu überlegen, die daraus entstammen oder entspringen. Wenn ich mit großen amerikanischen Investmentbanken arbeite, werden die anders vorgehen, als wenn ich mit einer lokalen Sparkasse oder Volksbank unterwegs bin. Wenn ich bei der DZ-Bank bin, habe ich ja dann auch noch die Möglichkeit, gibt es ja noch eine Zentral, diese Aufteilung regional-zentral. Wenn ich mit der UniCredit tätig bin, weiß ich, dass diese Bank anders agieren wird als möglicherweise auch eine lokale Sparkasse. Also die Konsequenzen meines Tuns bei der Finanzierung, die müssen einfach gründlicher bedacht werden aus meiner Sicht.
Mhm. Beatrix, wenn Unternehmen bei euch landen, dann ist das Kräfteverhältnis an und für sich erstmal recht klar definiert. Oh, das sind nicht die Starken, die euch dann gegenüber sitzen. Schätzt ihr das trotzdem, wenn sich da jemand auf Augenhöhe mit euch präsentiert und auch versucht vielleicht ein bisschen das Steuer in der Hand zu behalten? Oder gibt's da auf Seiten der Banken Befindlichkeiten, wenn man sagt, Moment mal, also eigentlich bist du gerade hier im Moment in der Position des Bittstellers?
Befindlichkeiten sollten eigentlich in solch einer Situation überhaupt keine Rolle spielen. Ich halte Augenhöhe für wichtig. Also ich finde es auch amtlich, wenn ich mich vorstelle und dann entsprechend vielleicht auch mit einer gewissen Hybris behandelt werde. Das möchte ich nicht. Und ich gebe mir wirklich große Mühe, auch diese Kunden wie unsere Kunden zu behandeln und auch hier auf Augenhöhe mit denen zu sprechen, ihnen, wie gesagt, auch zuzuhören und auch Transparenz zu schaffen. Und ich nehme es immer sehr positiv wahr, wenn man wirklich auch ins Gespräch kommt und sich gemeinsam austauscht, wo kann es hingehen und auch jeweils mitnimmt, was der andere eben braucht. Mhm. Eben, dass ich Transparenz brauche, dass ich klare Antworten brauche, dass es für mich wichtig ist, dass das Management für mich auch verfügbar ist, dass das einfach eine Basis ist für das, dass man erfolgreich dann auch zusammenarbeiten kann. Weil teilweise bekomme ich vielleicht nicht starke Unternehmen, manche sind auch nur vorübergehend schwach und wir haben ja eine klare Zielrichtung, wo wir zusammen hinwollen.
Hm. Wie kann ich das denn, Gerhard, richtig austarieren? Also selbstbewusster Auftritt, habe ich verstanden, aus deiner Sicht sinnvoll, aber irgendwo ist das dann ja auch eine Gratwanderung, oder?
Ja, selbstbewusst in dem Sinne, dass ich gut vorbereitet bin. Und was der Unternehmer oft vergisst, der mehrere Standorte und Geschäftsführer unter sich hat, die er, wenn er als Holding agiert, das, was ich bemängel bei meinen Tochtergesellschaftsgeschäftsführern und Vorständen, ist genau das, was eigentlich die Bank bemängelt. Also eigentlich ist das, ich brauche, wenn ich eine Tochtergesellschaft an mich berichten lasse, brauche ich diese Daten, Gegenmaßnahmen, Effekte, welchen Einfluss auf Forecast, Liquiditätsthemen, all das, was die Bank verlangt, verlange ich eigentlich auch von meinen Tochtergesellschaften. Und da gibt es den Klick nicht immer von Seiten der Gesellschafter und der CFOs, der Obergesellschaft oder Holding, dass wir ein gleiches Spiel haben letztendlich. Und da muss ein Lerneffekt eigentlich auftauchen, um positiv eigentlich nur die Erfahrung transferieren aus dem internen Unternehmen auf den Kontakt nach außen. Und dann, da ist Kongruenz da zwischen diesen beiden Zielsetzungen und Kongruenz, dass ich mich vorbereiten muss. Und nicht selbstbewusst, deine Frage gerade, sondern auf Augenhöhe, sachbezogen und vorbereitet. Und sich wirklich Gedanken machen vorher, das bedarf einer gewissen Zeit, was könnte die Gegenseite fragen, also die Gegenseite der Banker und die dahinterstehenden Analyse- oder Analystenabteilung. Was könnten die Fragen sein? Wo bin ich ein bisschen in einer schwierigen Situation? Wo gibt es Risiken in meinen Aussagen, neue Projekte, Erfolge von neuen Aktivitäten, Standortaufbau, Personalabbaumaßnahmen, was sind die Effekte, mit welchem Timing? Was könnten da alles an Fragen kommen, weil mein Banker ja eigentlich nur mein Anwalt ist in Richtung Bankinnen-Entscheidungsprozesse. Das ist einfach ein bisschen mehr Intelligenz notwendig, um zu Ende zu denken.
Okay, das hat ja auch viel mit Kommunikation zu tun. Mhm. Vielleicht kannst du uns, Beatrix, mal sagen, was braucht ihr denn wirklich in der Situation vom Unternehmen? Was braucht ihr vom Unternehmer? Und seid ihr als Banken gut darin, das auch klar zu kommunizieren?
Okay, fangen wir mal an. Was brauchen wir? Tatsächlich ein gewisses Maß an Offenheit, Verständnis für die neue Situation und eine Offenheit, die Situation auch anzunehmen. Also das heißt auch wirklich mit uns in den Dialog zu gehen, was sind die nächsten Schritte. Es ist auch wichtig, mutig uns Fragen zu stellen, wenn was unklar ist. Gibt es ja durchaus einiges, was wir vielleicht auch in dem Moment nicht so aktiv kommunizieren, weil es für uns Business as usual ist, aber es ist durchaus auch in Ordnung, wenn der Unternehmer sagt, Moment mal, ihr wollt hier irgendwie so ein Sanierungskonzept und ich soll auch noch dafür bezahlen, das ist doch ein Papier für euch. Warum ist das so? Es ist einfach wichtig, diese Fragen zu stellen, dass sich da auch gar kein Ärger oder Emotion aufstaut, sondern dass man frühzeitig, wie gesagt, diese Themen auch klären kann. Deshalb, wir brauchen ganz viel Offenheit.
Darf ich da gerne mal fragen, also gibt es bei euch sowas wie so ein Five-Pager oder so? Ihr sagt, das können wir dem Unternehmer eigentlich zur Verfügung stellen, die Fragen kommen immer. So, und das kann ich schon mal vorab eigentlich in den Prozess einspeisen, dann ist schon mal eine ganze Menge weggefrühstückt.
Gibt es tatsächlich noch nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Schriftform die ist, die in dem Moment beim Empfänger gut ankommen würde. Ich glaube, wenn ein Unternehmer erfährt, dass er jetzt einen neuen Ansprechpartner hat, nicht den er vertrauensvoll seit Jahren kennt, dann ist da erstmal so ein bisschen Sorge und ich finde es einfach wichtig, dann zu verstehen, mit wem habe ich es zu tun und auch ein Gespür für die andere Person zu bekommen. Auch für den Unternehmer ist ja wichtig zu wissen, wen habe ich jetzt auf Bankenseite, wie ticken die und sind das Menschen, mit denen ich jetzt gut zusammenarbeiten kann. Von daher glaube ich immer noch, dass das persönliche Gespräch da sehr hilfreich ist und auch sehr wichtig.
Also das kann ich verstehen, aber es wäre jetzt aus meiner Sicht eher so, man hat ein Gespräch geführt und dann sag mal, und im Nachgang, ich schicke Ihnen hier mal unsere Standarddetails, FAQs von Unternehmern in Notlagen. So, ist das denkbar, Gerd?
Fantastisch. Also eigentlich ist das ideal, sowas zu haben, muss ich gestehen. Und zwar vorher schon, wenn ich einen Kreditvertrag unterschreibe, bin ich froh, dass das Geld kommt. Ich brauche das Geld, das ist schon verplant. Und dass ich schon ein Rehearsal habe, eine Probe habe, CFO mit dem Banker. Was passiert eigentlich, wenn ich bestimmte Covenants, also Kennzahlen, nicht erreiche? Was könnten potenzielle Eskalationsstrategien aus Sicht der Bank, die ja in der Regulatorik befindlich ist? Was das einfach mal durchzuprobieren. Ich würde dann zu den und den und den neuen Reporting-Themen kommen. Also einfach das transparent vorher machen und letztendlich so eine Checkliste, was bei der Bank notwendig ist als Kernkennzahlen, was aufgrund der Volksbank oder Geschäftsbank oder Private Equity die Kernkennziffern sind, die sie auch intern brauchen für ihre internen Abstimmungsprozesse. Also diese Form von Transparenz wäre für den Unternehmer wirklich gut. Wirklich hilfreich. Dann weiß er von Anfang an, und da müsste man den CFO, der ja oft auch zwischen den Stühlen sitzt, der muss dann auch mit seinem Gesellschafter das durchsprechen und sagen, wir haben jetzt einen neuen Kreditvertrag, das führt zu den und den Konsequenzen im Reporting. Wenn das und das nicht läuft, müssten wir das und das machen. Und dann kann der Gesellschafter sich emotional schon sehr früh einstellen auf diese Situation, die kommen könnte. Aber er hat dann einfach die Kontrolle über den Prozess weiter, weil er das schon nur visualisieren kann, was da potenziell kommen könnte. Transparenz wäre wirklich hilfreich.
Ich bin ein großer Befürworter davon, dass man Verträge liest und einmal durchdenkt, was bedeuten sie im Ernstfall. Kann aber auch sagen, dass die Erfahrung zeigt, dass Unternehmen, wenn man einen neuen Kreditvertrag eingeht, nicht zwingend drüber sprechen wollen, was passiert, wenn es nicht gut läuft. So marketingseitig wäre das etwas schwierig für uns. Und ich möchte zu bedenken geben, auch Regulatorik ist natürlich etwas, was sich entwickelt, was nicht statisch ist. Also wenn ich einen Vertrag vor 5 Jahren geschlossen habe, unter gewissen Prämissen heißt es nicht, dass die Regulatorik heute noch genau so funktionieren würde. Das macht es nicht einfacher.
Ja, das ist... Also die Veränderungen auf der regulatorischen Seite sind natürlich interessanter Punkt. Es wäre aus meiner Sicht, ich immer versuche, Dinge weiterzuentwickeln, interessant, wenn die Bank oder der Finanzierer sagt, ich habe jetzt hier neue Vorgaben von der BaFin oder ein neues Rundschreiben, was ich beachten muss und in den Risikoklassen, die ich durchlaufe. Lieber CFO, ich diskutiere das mit dir mal durch in einem 4-Augen-Gespräch oder 6 Augen, wie auch immer, und sage dir, was da die Konsequenz sein könnte. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, den persönlichen Kontakt wieder zu verstärken und gleichzeitig vorzubereiten auf potenzielle Konsequenzen, sodass es eben doch transparent ist, trotz dieser Dynamik auf der regulatorischen Seite.
Wenn wir nochmal in die Sanierung hineingehen, dann haben wir auf der regulatorischen Seite ja im Prinzip für alle dasselbe Spielfeld. Das heißt, man könnte zumindest ja erwarten, Beatrix runzelt die Stirn, das stimmt, ja, ihr werdet unterschiedlich reguliert. Kannst du gerne gleich was sagen, was das in der Sanierung bedeutet? Aber aus Sicht des betroffenen Unternehmens wäre es ja ideal, wenn alle Banken, mit denen ich was zu tun habe, von mir dieselben Dinge in derselben Art und Weise gerne hätten. Ist das so? Und wenn es nicht so ist, kann man da hinkommen?
Das ist schon recht schwierig, weil wir eben nicht alle gleich reguliert werden. Das hängt ja auch von der Größe ab. Und es gibt schon Themen, die uns einfach nicht gleich betreffen. Also gerade wir EBA beaufsichtigen Institute sehen uns zum Beispiel dem NPL, Non-Performing Loan Backstop, gegenüber ausgesetzt, der im Prinzip uns sagt, wie schnell wir sanieren müssen, bevor das richtig teuer für uns im Eigenkapital wird. Das treibt natürlich unsere Entscheidungen, bedeutet, dass wir eben regulierten Banken massiv auf die Tube drücken müssen, Geschwindigkeit brauchen. Das ist sicher bei einem Haus, was nicht diese Regulatorik unterworfen ist, was ganz anderes. Und dementsprechend ist das auch hier einfach nicht kongruent. Da haben wir unterschiedliche Kosten, unterschiedliche Bedürfnisse. Das ist sicher gut, wenn man da auch im Bankenkreis drüber spricht. Wen treibt hier was? Das ist wichtig, um eine Lösung zu verhandeln, dass man versteht, wo ist der Treiber. Aber wir werden es nicht ändern können, dass es so ist.
Okay, kann ich nachvollziehen. Ist da trotzdem, Gerhard, aus deiner Sicht mehr Kongruenz möglich?
Ja, NPL Backstop, also Non-Performing Loan, Backstop mit der Notwendigkeit abzuschreiben, was also richtig oder mehr mit EK, also Eigenkapital zu hinterlegen oder unterlegen, ist natürlich schon ein fundamentaler Punkt, der die Bank umtreibt. Das sollte der Unternehmer aber wissen, dass im Hintergrund eben diese Automatismen laufen, die Bank dazu zwingen, auch mehr zu hinterlegen, also mehr EK und letztendlich auch möglicherweise zu höheren Zinsen gezwungen ist, also Verzinsung des Risikos. Also das sollte transparent sein. Und ich glaube nicht, dass NPL Backstop und solche Dinge für die meisten Unternehmer transparent sind. Also da würde ich mal so schätzen, vielleicht 2-3% kennen das, der CFOs auch.
Ja, außer die Banken erzählen es ihnen.
Richtig, genau.
Versuchen wir tatsächlich, das Thema auch transparenter zu machen, weil das ist ein wichtiges Thema. Wir sind da auch viel im Austausch. Auch viele Berater interessieren sich mittlerweile für das Thema, weil es natürlich das Zeitfenster für die Sanierung bestimmt determiniert. Und das ist auch ganz wichtig, das auf der Seite zu wissen. Deshalb, ja, in der Tat, da muss mehr Transparenz her, mehr Verständnis, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, ob Banken eine Lösung mitgehen können oder nicht.
Mhm. Gerhard sagte eben, der Banker, mit dem man in der Sanierung spricht, ist im Grunde genommen ein Stück weit ja auch der Anwalt des Kunden in die Bank hinein. Das finde ich einen guten Punkt. Vielleicht kannst du, Beatrix, uns mal ein bisschen berichten, was in der Bank eigentlich so passiert, wenn der Kunde in deiner Abteilung landet und dann die Verhandlungen fortschreiten.
Also im Prinzip gibt es irgendwann tatsächlich, wir nennen das immer sogenannte Credit Events, die diese Übertragung im Prinzip dann nach sich ziehen. Ideal auch, wenn der Kunde das weiß, sein Ansprechpartner wechselt, das ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Und im Idealfall wird das eben auch moderiert, was es bedeutet, dass einfach Leute kommen, die in diesen Situationen routiniert sind, die im Idealfall auch ein bisschen mehr Zeit haben, weil es jetzt eben auch zeitintensiver wird, sich da auch besser drum kümmern können. Im Idealfall wird das tatsächlich auch so kommuniziert, dass es für den anderen annehmbar ist, wenn es möglich ist. Tatsächlich hat es was mit Bonitätseinstufung zu tun, mit Rating. Es gibt aufsichtsrechtliche Marker, Watchlist-Tatbestände zum Beispiel, die dann auch gesetzt werden müssen. Die haben wieder weitere Konsequenzen, was es eben auch teurer macht. Deshalb ist auch da immer wichtig, dass ein Unternehmer auch versteht, und das liegt auch an uns, ihm das gut zu erklären, dass wenn er zum Beispiel sagt, ja, dann stunde doch einfach mal. Das einfach mal ist ein sportlicher Zusatz, weil es erfordert eben, dass ich diesen Marker setze. Das erfordert, dass die Aufsicht sich den Kunden dann auch genauer anschaut. Da gibt es eben sehr viele Themen, die dranhängen. Es ist kein einfach so. Ich verstehe jeden Unternehmer, der sagt, ihr kennt mich seit Jahren. Es war immer ein vertrauensvolles Verhältnis und der auch Respekt für sein Lebenswerk möchte. Aber in dem Moment, das ist eben der Punkt, wo diese Technik greift, diese Regulatorik, kann ich leider nicht mehr drauf abstellen. Das heißt aber nicht, dass ich dem Menschen ab da nicht mehr vertraue, sondern einfach im Hintergrund diese Prozesse laufen. Dann ändert sich, wie gesagt, der Ansprechpartner. Und dann müssen wir natürlich auch eine andere Transparenz einfordern. Es gibt dann neue Schritte.
Ändert sich ja offensichtlich nicht nur der Ansprechpartner. Wenn ich mir deinen eigenen Karriereweg angucke, dann ist auch der Kreditanalyst plötzlich ein anderer, der mich vielleicht vorher 15 Jahre lang begleitet hat. Der ist es dann auch nicht mehr, ne?
Exakt. Tatsächlich, da haben wir auch Leute, die einfach gezielt in diesen regulatorischen Themen einfach auch unglaublich gut drin sind, weil das ist ja für uns auch wichtig, wenn wir in die Lösungsfindung gehen, dass wir eben auch immer beachten, was bedeutet das, wo können wir vielleicht auch etwas vermeiden, was weitere Schritte nach sich ziehen würde, wie können wir das sinnvoll strukturieren, und da ist es natürlich schon sehr gut, wenn wir da Leute haben, die tief in diesen Themen drin sind, die täglich damit zu tun haben und da auch ein gewisses Gespür dafür.
Du hattest vorhin ja, Gerhard, den klaren Punkt gemacht, dass Unternehmer deutlich mehr Transparenz gewähren müssen gegenüber der Bank, damit sie auch den Weg gehen können, den sie brauchen. Umgekehrt, mehr Transparenz bei den Banken, wo sie im Prozess gerade stehen, auch wünschenswert?
Absolut. Also, dass sich die Situation zum Zeitpunkt der Unterschrift unter den Kreditvertrag möglicherweise fundamental, ziemlich sicher sogar fundamental geändert hat. Also die Voraussetzungen und die Unterschrift über das Volumen, die Verzinsung, die Rückzahlungsmodalitäten haben sich einfach durch die veränderte Unternehmenssituation geändert. Das muss transparent sein, das im Vorhinein schon mal klar zu machen. Aber ich muss sagen, auch die Unternehmer sollten wesentlich mehr Interesse daran haben, Transparenz über ihre eigenen Zahlen zu haben. Ich bin immer wieder überrascht, dass Unternehmen, die eine halbe Milliarde und eine Milliarde Umsatz machen, nicht wissen, wo sie Geld verdienen. Also das sind so Dinge, und wo die Liquidität tatsächlich herkommt. Und dass das EBITDA einfach kein zuverlässiger Indikator für Liquidität ist, weil ich Sondereffekte nicht, weil ich Finanzierungsthemen nicht drin habe, Rückzahlungs- und Tilgungszeitpunkte. Also da kann ich auch nur appellieren an die Unternehmer, da mehr Engagement und Zeit reinzubringen. Das ist auch strategisch sehr positiv, wenn ich weiß, wo ich Geld verdiene, wo ich finanziell stehe und auch, dass ich gute Fragen, die Fragen gut beantworten kann, die der Banker mir stellt. Im Rahmen der gestiegenen Qualifikation vieler Banker, die wollen auch strategisch wissen, wo geht ihr hin? Was sind eure Wettbewerbsvorteile? Wer sind die Wettbewerber? Wie gut ist die Preisbasis? Könnt ihr die Preise durchsetzen? Und, und. Also das ist ein gemeinsames Wachsen und das müssen die Unternehmer auch als Ansporn nehmen, um sich zu verbessern mit ihren CFOs. Und der Unternehmergesellschafter und der Beirat, Aufsichtsrat, muss auch diese Transparenz einfordern, sehr frühzeitig in ihren internen Gremiensitzungen. Also da erlebe ich wirklich sehr interessante Dinge, wo das Schiff so vor sich hin steuert, quasi ohne Ruder. Und dann kommt dann der Banker und sagt, jetzt sag mir doch mal, wo es lang geht. Und dann sagt der Unternehmer, muss ich erst erarbeiten. Und dann gibt es Zeitdruck und das ist auch ein Problem.
Ich bin da auch immer wieder überrascht, was ja natürlich auch was mit Geschäftsführerhaftung zu tun hat. Ja, kann ich davon ausgehen, dass die Welt gerade in Ordnung ist und da helfen natürlich Zahlen. Und ich bin doch überrascht, wie unterschätzt das Thema ist.
Ja, Haftung. Ich meine, wichtiges Stichwort, Staruk, Paragraph 1 Staruk, in Verbindung mit 93 Business Judgment Rule und Mithaftung von Aufsichtsräten, Beiräten. Das muss der Unternehmer ernst nehmen, aus meiner Sicht, und sich darauf einstellen. Und er kann dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn er ein besseres Krisenfrüherkennungssystem oder Risikomanagementsystem hat, ist es auch besser kommunizierbar gegenüber Warenkreditversicherern und der Bank. Also er hat einen Doppeleffekt für sich intern und auch eben extern gegenüber den interessierten Finanzierern.
Jetzt haben wir, Beatrix, solche Leute wie Gerhard als CROs sicherlich häufiger als noch vor 20 Jahren in Sanierungsverhandlungen sitzen. Ist das aus Sicht der Banken hilfreich und was ist die Rolle, die diese Menschen einnehmen?
Ich glaube, wenn man wieder drauf schaut, dass es einfach die letzten 10, 15 Jahre nicht so viel Gelegenheit gab, Krisenerfahrungen zu sammeln, müssen wir uns eben auch der Situation stellen, dass viele Geschäftsführer da einfach noch keine Routine haben. Die sind willig, die Situation anzunehmen, aber haben keine Routine. Und da ist es einfach gut, ihnen jemanden an die Seite zu stellen, der sich damit auskennt und damit ihnen auch schwierige Themen abnimmt, mal ganz deutlich.
Mhm. Was hast du denn, Gerhard, als CAO für Kompetenzen? Was kannst du typischerweise entscheiden? Was musst du mit wem abstimmen? Einfach mal ganz konkret in den Verhandlungen. Auch die Bank braucht ja jemand gegenüber, der am Ende sagen kann, so wird's gemacht, darauf verpflichten wir uns.
Ja, man kann das quasi in zwei Rollen einteilen, mit oder ohne Organ, also im Organ als Geschäftsführervorstand oder neben Geschäftsführer oder Vorstand. Da sind beide Lösungen möglich und können gleich effizient sein. Die Kompetenzen sind die eines Geschäftsführers des Vorstandes, selbst wenn ich nicht eingetragener Geschäftsführer oder Vorstand bin. Das habe ich auch häufig erlebt, dass man sich in Verbindung mit dem Gesellschafter oben abstimmt und sagt, ich übernehme den anstrengenden Teil der schwierigen Verhandlungen mit Betriebsräten, Gewerkschaften, mit den Mitarbeitern für Standortthemen, Produktthemen, Produktbereinigung und so weiter. Und der Geschäftsführer soll sich mehr um seine Kunden kümmern, der Fokus auf der Vertriebsseite. Dann wird das sehr gut funktionieren. Was noch hinzuzufügen wäre, ist, die Firmen sind nicht gewohnt, viele Firmen in Krise zu sein. Und der zweite Punkt ist, die Entscheidungen fallen deutlich schwerer. Das, was ich sehr stark wahrnehme im Moment. Wenn ich restrukturiere, muss ich ja wissen, in welche Richtung ich restrukturieren muss, was ich lassen soll und was ich verstärken soll. Restrukturierung funktioniert ja nicht nur Kostensenkung, sondern ich muss gleichzeitig eine strategische Frage beantworten. Welche Kunden möchte ich, in welchen Ländern, mit welchen Produktvorteilen, was mache ich, wie differenziere ich mich vom Wettbewerb? Und in vielen Situationen, und so werden auch Mandate verzögert freigegeben für CROs, was nicht hilft, weder dem Unternehmen noch der Bank, weil viele nicht das Gefühl haben, die aktuellen Geschäftsführer, Vorstände zu wissen, was sie eben, worauf sie sich konzentrieren müssen. Und da kann ein CRO helfen, der dann auch Mittel einsetzt, um strategische und marktliche Analysen zu machen und einfach zusätzliches Know-how reinzubringen in der Fokussierung des ganzen Geschäftsfeldes. Er kommt da als neutrale Person rein und sagt, lass uns doch mal hier 30% des Produktprogrammes auslaufen, weil ihr damit nur Geld wechselt, nur Leute beschäftigt, aber keinen Liquiditäts- und Ergebnisbeitrag erwirtschaftet. Das ist zum Beispiel auch in meinen letzten Mandaten so gewesen, der Fokus. Und dann sich zu fokussieren, was auch eine wichtige Botschaft in die Mannschaft ist, auf die profitablen, wettbewerbsstarken Produkte. Und da ist eine gewisse Lähmung, so empfinde ich das, bei einigen Geschäftsführern und Vorständen, solche Entscheidungen zu treffen. Und da kann einer, der eben viele Jahre Erfahrung hat in solchen Entscheidungen unter Unsicherheit, der einfach dann als Sparringspartner zur Verfügung steht, um Fokus zu erzeugen.
Also der CRO hat eine wichtige Rolle, haben wir, glaube ich, verstanden. Am Ende geht aber natürlich nichts ohne den Eigentümer, ohne den Gesellschafter, den Unternehmer. So, der ist in einer ganz anderen Art und Weise involviert. Und finanzielle Restrukturierung heißt ja nun auch ganz oft Verzicht. Also wie wichtig, Beatrix, ist das, wenn ihr an einer Stelle verzichten müsst, dass der Gesellschafter das dann auch tut?
Nun ja, wenn man sich mal anschaut, wenn ein Problem auftritt, wer kann es lösen? Also im Idealfall aus der Unternehmung heraus selbst, indem man eben die entsprechenden Schritte angeht. Als nächstes sehe ich tatsächlich den, der davon wirtschaftlich profitiert, den Gesellschafter und im Notfall noch die Finanzierer. Also ist für mich echt die klassische Reihenfolge. Am nächsten dran ist im Prinzip das Management, dann der Gesellschafter und als Bank bin ich am weitesten entfernt von der Information. Wenn mir also der Gesellschafter erklärt, puh, ich warte hier mal im sicheren Hafen, wie das bei euch draußen auf hoher See läuft, toi, 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 gibt es mir als Finanzierer kein gutes Gefühl, dass das eine gute Sache ist. Es steht ständig bei mir der Eindruck, er hat Informationen, die ich nicht habe und die dafür sprechen würden, das Thema nicht weiter zu begleiten. Ich kann als Bank in dem Moment eigentlich kaum eine Sanierung begleiten. Extrem schwierig. Es sei denn, er legt mir zum Beispiel komplett offen, dass da einfach keine Möglichkeiten sind auf der Vermögensseite, dann ist es sicher nochmal was anderes. Aber prinzipiell, wenn er im Prinzip hofft, dass sein Unternehmen durch Finanzierer gerettet wird, haben wir eigentlich keine Basis.
Und dann wäre die Konsequenz, auf einen Verkauf zu dringen oder wie würdet ihr da typischerweise vorgehen?
Es gibt unterschiedliche Varianten, sicher hier vorzugehen. Es gibt die Möglichkeit, dass er seine Anteile in die Treuhand einbringt. Zum Beispiel, er sagt, hey, ich bin da raus, ich erwarte mir auch nichts mehr davon. Es gibt die Möglichkeit, im Prinzip in den M&A-Markt zu gehen, wobei man der Fairness halber sagen muss, Distressed M&A war jetzt die letzten 1-2 Jahre sicher auch kein Selbstläufer mehr. Es gibt unterschiedliche Varianten. Staru kam ja auch schon zur Anwendung.
Ja, und im Vorfeld ein S6-Gutachten oder IBA, also dort erstmal eine neutrale Informationsbasis zu schaffen, dann fällt dem einen oder anderen Gesellschafter schon ein, dass er da eine Baustelle hat, um ihn vielleicht dann doch zu öffnen. Die Logik, die jetzt Beatrix Hensler erwähnt hatte, erst der Gesellschafter, der Bank, dann die Bank, ist ja eigentlich auch klar, denn der Gesellschafter profitiert ja davon, dass die Firma überlebt. Das ist ja, auch wenn das manchmal nicht so einfach ist, weil vielleicht die Gesellschafter kein Geld mehr haben oder schon das ganze Geld reingesteckt haben in die schwierige Situation. Und dann muss der Gesellschafter auch mit der Konsequenz, das ist das Risikobehaftete des Unternehmers, damit rechnen, dass er möglicherweise seine Firma verliert oder neuen Gesellschafter reinholt. Auch da hilft es, Transparenz auf der Zahlenseite zu haben, um eventuell Minderheitsgesellschaftern stille Beteiligungen über Landesbürgschaften, Mezzanin, was auch immer, rein sich zu verstärken auf der EK- und Liquiditätsseite. Ja, also da gibt es schon, der Instrumentenkasten ist relativ groß, aber man muss ihn rechtzeitig und früh ergreifen und proaktiv und nicht getrieben sein. Das ist auch die Eile, die manche Unternehmer an den Tag legen und sagen, in der nächsten Woche brauche ich jetzt Geld. Das geht ja nicht, wenn er versteht, wie die Banken arbeiten, weil sie auch Treuhänder ihrer eigenen Aktionäre sind. Das darf man ja nicht vergessen. Sie sind ja Treuhänder von fremdem Geld. Da muss einfach ein Vorlauf geplant werden von Seiten der Unternehmer und Gesellschafter.
Hm. Es sind die CROs, sind ein Stück weit ein Werkzeug, vielleicht auch mal ein Vermittler zur Bank hin. Am Ende muss alles immer auch in Verträge gegossen werden und gerade in Restrukturierungen haben die Anwälte auch nochmal eine relativ herausgehobene Position. Wie sieht die aus? Also was ist die ideale Rolle der Anwälte und wie sieht sie vielleicht in Wirklichkeit aber auch immer mal wieder aus?
Ideal ist eigentlich, wenn sie die kommerziell gefundene Lösung vertraglich umsetzen. Man nimmt natürlich wahr, dass sie auch eine etwas aktivere Rolle in der Moderation wahrnehmen. Und wir hatten darüber gesprochen, dass es auch aus regulatorischen Gründen sinnvoll sein kann oder weil auch die Finanziererlandschaft etwas heterogener ist, auch etwas andere Finanzierungsstrukturen zu finden, Sanierungslösungen. Und da braucht man natürlich für die Ideenfindung, ist es hilfreich, auch mit Anwälten im Prinzip diese Lösung zu erarbeiten, dass die auch juristisch hält.
Hm. Also wie ist da deine Sicht als CRO über eifrige Restrukturierungsanwälte, hilfreich oder ein Ärgernis?
Das ist manchmal ein schwarzes Loch, um das mal so auszudrücken. Ich habe Situationen erlebt, da war ich CFO und Sprecher der Geschäftsführung. Dann hatte ich auf der Finanziererseite eine Investmentbank, die da mit Heerscharen von Anwälten kam, mit unklaren Agenden, die in der Formulierung, die sich dann niederschlugen in Formulierung, Loan Market Association Standard, extrem aufwendiges Rechenwerk. Und da sollte die Firma, die sozusagen die Bescheidenheit an den Tag legen und sich eventuell Finanzierungsexperten wie Hertha, wie Julian Loki oder wen auch immer, Gracher, solche Leute ranholen, die ein bisschen neutralere Sicht haben und das besser einordnen können, was denn die Agenda sein könnte der Finanzierer. Denn es gibt ja auch Distressed-Investoren, die dann eben über die Passivseite Debt-Equity-Swap anstreben, habe ich erlebt, möchte man als Unternehmer gar nicht, dass da plötzlich eine zweite Agenda auftaucht und entsprechend verankert ist in den Kreditverträgen. Über Covenants, über Breaches, was dann passiert, wenn die Covenants gerissen werden. Also da bedeutet auch Transparenz und Professionalität, es hilft dem Unternehmer. Und die Anwälte alleine werden bezahlt von demjenigen, der ihnen den Auftrag gibt. Und wenn der Anwalt bezahlt wird vom Unternehmer, ist es ein besseres Gefühl, als wenn er bezahlt wird von der Bank. Weil da möglicherweise eine Agenda hintersteckt, die einen Plan B, Plan C vorsieht, den der Unternehmer nicht so, und der CFO, der oft auch keine Erfahrung hat in komplexen Finanzierungssituationen, die das nicht erkennen und nicht sehen. Hm. Also Vorsicht bei solchen Dingen. Je komplexer die Finanziererlandschaft ist, desto besser Experten reinholen. Und nicht sagen als CFO, kann ich sowieso und weiß ich, nein, lieber mal gegenprüfen lassen. Also das ist, ich habe mich selber erlebt, das ist schon sehr, sehr wichtig.
Okay, ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe überhaupt gar keine belastbare Statistik dafür, aber ich vermute mal, dass die absolute Mehrzahl der Fälle, die in den Restrukturierungsabteilungen landet, dann irgendwie auch konsensual verhandelt und fortgeführt wird. Wenn das nicht gelingt, was ist dann schiefgelaufen?
Unterschiedliches. Also die Frage ist immer, war die Situation von vornherein auswegslos? Also heutzutage, hatten wir gerade auch schon angesprochen, reicht es ja nicht, meine Sanierung Kosten rauszunehmen. Man muss sich im Prinzip überlegen, hat mein Geschäftsmodell noch eine Daseinsberechtigung, in welchem Markt? Es ist auch einfach möglich, dass es keine Lösung für gibt. Und auch das muss man dann ehrlich irgendwann sich eingestehen und sagen, es ist zu Ende, der Weg. Ich erlebe häufig, dass es an Befindlichkeiten tatsächlich scheitert, an Emotionen, die man nicht mehr abgeräumt bekommt. Was bedauerlich ist, muss man tatsächlich sagen, dass Positionen zu festgefahren sind.
Emotionen auch auf Seiten der Banken?
Weniger, aber auch da kann man sicher nicht ausschließen, wenn Verhandlungsrunden sehr anstrengend sind, je nachdem, wie Forderungen auch aufgebaut werden.
Und es wendeln sich in Pool-Situationen auch Sprecher heraus, die eine bestimmte Agenda verfolgen, die vielleicht gar nicht im Sinne der Gruppe ist, sondern eine Einzelposition darstellen. Da kriegt es manchmal auch so eine Eigendynamik, wenn man dann großen Runden gegenüber sitzt.
Ja. Das ist sicher auch immer nicht so einfach zu orchestrieren, das stimmt. Und tatsächlich auch, weil sich vielleicht auch eine Partei schlicht in den Verhandlungen verzockt hat und das Blatt überreizt.
Das nicht eine Aufgabe von solchen Leuten wie dir, Gerhard, dafür zu sorgen, dass das zumindest auf der Unternehmensseite nicht passiert?
Ja, man muss, das Wesentliche ist ja, diese beiden Partner, Unternehmer, Gesellschaft. Erstmal muss man das Unternehmen verstehen. Tickt der CFO wie der Unternehmer? Was ist die tatsächliche Agenda des Unternehmers? Wenn man eine Familie dahinter hat mit vielen Gesellschaftern, kann das auch sehr heterogen sein. Das kriegt die Bank nicht immer mit, aber das kriegt der CFO mit. Und der dann auch überlegt, ist noch Geld da? Ist kein Geld da? Will ich noch Geld reinstecken? Und dann gibt es Gruppierungen innerhalb der Gesellschafterkreise. Also das ist der Punkt. Und eben die Banken. Also das ist schon, es ist eine Aufgabe des CROs, eine Vogelperspektive zu haben, Hubschrauberperspektive und erstmal zu sortieren, wer hat denn welche Interessen wirklich, vordergründig und hintergründig sozusagen und auch die Einzelgespräche zu führen mit den Banken. Er wird nicht alles verstehen, aber er wird vieles besser nachvollziehen können und dann zu versuchen, den Ausgleich als Brückenbauer hinzubekommen. Weil er ist ja in der besten Situation, weil er die Gesellschaft versteht und die Banken versteht. Oder zumindest viele Gespräche führen kann und dann höchstmögliche sozusagen konstruktive Entscheidungen herbeizuführen. Das wäre als eine der wesentlichen Aufgaben des CRO. Und dann auch den Fokus des CRO, der ja auch operative Aufgaben hat, temporär wirklich auf die Finanzierungssituation zu legen und danach mit der Restrukturierung weiterzumachen. Und mit den operativen Themen wie Standortthemen, Produkte etc. Erstmal muss die Liquidität und die Finanziererseite stimmen und stehen. Und dann kann man sich den anderen Dingen zu, also erstmal die externen Kontakte und dann den internen Dingen widmen. Ja, also sehe ich eine klare Hierarchie. Erst muss die Finanzierer, die man braucht, da muss es eine gute Lösung geben. Und danach kann man sich um die anderen Dinge eben fokussiert kümmern.
Man wird vieles besser nachvollziehen können, sagt Gerhard. Das gilt hoffentlich auch für unsere Hörer. Ich glaube, dass dieses Gespräch ziemlich erhellend war für viele, die Sanierung entweder das erste Mal erleben, aber ich glaube auch für die Profis war da ziemlich viel dabei, was zumindest mal zum Nachdenken anregt, vielleicht mal zum Nicken, auch mal zum Kopfschütteln. Es war auf jeden Fall ein sehr offenes, ein ehrliches Gespräch, das mir persönlich sehr viel Freude gemacht hat. Dafür gilt euch mein ganz herzlicher Dank. Und sicherlich auch der Dank all unserer Hörer, denen wiederum mein Dank gilt, dass sie so lange zugehört haben. Wir haben eine relativ lange Aufzeichnung gemacht. Aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Dafür allen nochmal ganz herzlichen Dank. Allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir sehen uns spätestens auf der Deal Sourcing wieder. Bis bald, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com